ich erlaube mir, wie der Lateiner sagt, gleich medias in res vorzufahren, dort wo wir zuletzt beendet hatten. Geendet hatten wir zuletzt mit Emil Dürkheim als einem von zwei wichtigen Vertretern der Wende, der ersten großen Wende in der Geschichte unserer Disziplin. Ich habe das nochmals hier an die Tafel skizziert und werde das, was Sie visuell wahrnehmen, versuchen, auch akustisch so zu formulieren, dass die Hörerinnen der Mitschnitte davon profitieren können. Diese erste Wende, für die Emil Dürkheim, mit dem wir uns heute noch näher befassen wollen, einer von zwei Repräsentanten ist. Diese erste Wende markiert die Abwendung am Beginn des 20. Jahrhunderts innerhalb unseres Faches vom bis dahin vorherrschenden Theorem, vorherrschenden Theorie, Konstrukt des Revolutionismus. Wir haben betont, der Revolutionismus war in vielerlei Hinsicht an seine Grenzen gestoßen, eher inhaltlich, denn aus außerakademischen Gründen, wo wir auch eine gewisse Rolle gespielt hatten. Wir hatten begonnen, das ist innerhalb der Ethologie und Sociocultural Anthropology so, aber natürlich in anderen Disziplinen nicht in derselben Weise so gewesen, in der Archäologie nicht. Und wir hatten Morgan, Tyler und Fraser als wichtigste Vertreter dieser älteren evolutionistischen Strömungen benannt und ein wenig diskutiert, auch im Hinblick darauf, dass der Evolutionismus vor allem in den USA damit noch lange nicht sein Gesamtpotenzial erschöpft hatte. Im Gegenteil, gerade dadurch, dass Franz Boas, wie wir das letzte Mal besprochen hatten, Anthropology als Four-Field Approach etabliert hatte, der immer Sociocultural Anthropology, America Cultural Anthropology, inkludiert, das Gegenstück zu unserem Fach hier in Europa, aber darüber hinaus auch noch drei andere Fächer, nämlich Linguistic Anthropology, Archaeological Anthropology und Physical oder Biological Anthropology, in dem Boas diesen Four-Field Approach etabliert hatte, bestand im amerikanischen Verständnis von Anthropology immer auch ein archäologischer Blick auf die Entwicklung von Kulturen weiter. Und innerhalb der Archaeological Anthropology bestand in den USA durchaus auch nach der Wende vom Evolutionismus zu den Ansätzen, die Boas vertrat, als ein kleiner Nebenstrang oder Seitenstrang Interesse für den Evolutionismus weiter fort, der dann nach dem Zweiten Weltkrieg, vor allem in Form des Neo-Evolutionismus, für den etwa auch der junge Marshall Salins stand, wieder wichtig wurde. Die Richtung, die Franz Boas als einer, wie gesagt, von zwei wichtigen Vertretern dieser Wende vorgab, erschöpfte sich aber nicht nur in der Konzipierung eines Four-Field Approach, sondern sie insistierte theoretisch auf einem Kulturrelativismus, der gegenüber den großen Schemen des Evolutionismus die Betonung auf die empirische Einzelgesellschaft legte, das Verständnis der lokalen Sprache betonte, wenn schon Entwicklung, dann Geschichte und nicht Evolution in den Vordergrund rückte, und der darüber hinaus aus Deutschland von seinem Lehrer Bastian eben neben der anti-evolutionistischen Grundhaltung auch bestimmte Elemente des Konzeptes von Diffusion, von Ausbreitung von Kulturelementen mitgebracht hatte. Sodass man die Boas'sche Richtung, die sich in weiterer Folge wir noch hören werden, ausdifferenzierte, manchmal als kulturrelativistisch bezeichnet, das sind die Stimmen, die diese Richtung eher ein bisschen kritischer sehen, auch wenn sie da den Großteil daran anerkennen. Ich selber vertrete aber auch eher eine kritischere Haltung gegenüber dieser Richtung und vertrete daher auch gerne das Label Kulturrelativismus, wenn man ein stärkerer Boas Anhänger war, und teilweise auch heute noch ist, dann sagt man oft gerne dazu, historischer Diffusionismus oder historisch-diffusionistischer Partikularismus oder ähnliches. Beides meint aus unterschiedlichen Blickwinkeln, aber im Prinzip dasselbe. Emil Dürkheim, mit dem wir als den zweiten Vertreter dieser Wende in Europa zuletzt begonnen haben, vertritt zwar ebenfalls eine Abwendung vom Evolutionismus, aber in eine andere gedankliche Richtung hin. Wichtig ist hier also überhaupt nicht, dass der Dürkheim in Europa saß und der Boas in den USA. Zunächst, obwohl das auch eine Rolle spielte, der eine dort einflussreich wurde und hier kaum gehört wurde, wie es vice versa umgekehrt eben ebenso der Fall war. Das ist, stimmt aber ist nicht so wichtig, wie vielmehr die Tatsache, dass Dürkheim einen anderen gedanklichen Ansatz vertrat als Boas. Boas, wie gesagt, nannte im Prinzip von seinem Grundverständnis her auf eine Kurzformel gebracht, Kultur ist wie Sprache. Wenn ich nicht Bengali kann, dann verstehe ich nicht, was Bengali-Sprecher miteinander reden. Ich muss Bengali mühsam lernen, damit ich mitbekomme, was die Sprecher untereinander sprechen, und genau so ist es auch mit dem Rest der Kultur. Wenn ich nicht mühsam mich eingearbeitet habe in die wörtliche Gesellschaft, dann ist mir jede Kultur im Prinzip zutiefst fremd. Ja? So sehr das zunächst auch den Respekt vor anderen Kulturen betont, so sehr ist damit trotzdem, wie ich meine, angelegt eine Überbetonung der Differenzen zwischen den Kulturen und eine Unterbetonung der Gemeinsamkeiten zwischen Kulturen. Und deswegen bin ich persönlich, weil ich es meine, im Prinzip verhält es sich umgekehrt, gegenüber diesem Ansatz ein bisschen skeptisch, obwohl ich anerkenne, dass alle überzeugten Vertreter des Boas'schen Ansatzes hervorragende Ethnografien geschrieben haben, wunderbare Beschreibungen der Kultur der Quakyutl, der Kultur der Navajo, der Kultur der Hopi und so weiter und so fort. Wenn ich doch das von der Message, die da auch drinnen steckt, zu große Betonung auf die Besonderheit der Hopi, auf die Besonderheit der Navajo oder der Quakyutl gelegt wird und das, was sie möglicherweise alle miteinander gemeinsam haben und auch mit uns, da auch zu kurz kommt. Daher, wenn wir das mal als eine kritische Sicht im Vorhinein auf Boas so stehen lassen, wir können das in der Folge, wenn wir uns da mit den Vertretern des Kulturrelativismus noch genauer befassen, noch im Detail diskutieren, aber lassen wir das mal so stehen, auch um den Kontrast zwischen den beiden deutlicher hervortreten zu lassen, das vielleicht notwendig wäre. Vertritt Dürkheim gegenüber was anderes. Er vertritt nicht einen Ansatz, der die Einzelgesellschaften in den Vordergrund rückt und deren jeweilige Besonderheit, Unterschied zu Boas. Und er vertritt auch keinen Ansatz, der die großen Universalien in der Geschichte der Menschheit in den Vordergrund rückt und die Verschiedenheiten nicht so sieht, wie viele Vertreter des Universalismus und des Evolutionismus, sondern gegenüber dem Universalismus des Evolutionismus und dem Partikularismus der Boas-Richtung vertritt Dürkheim, Sie merken meine Sympathie durchklingen, einen Mittelweg, der weder die großen Universalien ausschließlich betont, noch die Besonderheiten der jeweils einzelnen Gesellschaften, sondern der nach dem Verbindenden zwischen verschiedenen Gruppen von Gesellschaften sucht. Und dieses Verbindende zwischen Gruppen von Gesellschaften, entweder zum Beispiel zwischen verschiedenen Wildbeutelgesellschaften untereinander oder verschiedenen Industriegesellschaften untereinander, dieses Verbindende hinter den oberflächlichen Unterschieden sieht er in zugrunde liegenden Strukturen und Funktionen, die eben etwa darauf verweisen, dass seiner Meinung nach, wie wir gleich hören werden, viele nicht-industrielle Gesellschaften große Gemeinsamkeiten miteinander aufweisen oder, wie wir ebenfalls gleich hören werden, die darauf verweisen, dass viele Industriegesellschaften miteinander die großen Strukturen und Funktionen gemeinsam haben. Aber eben nicht alle Gesellschaften der Welt und auch nicht bezogen auf je einzelne Gesellschaft. Das ist deswegen wichtig und interessant für uns, weil in weiterer Folge ist dann schon wichtig wird, wo die beiden Herren tätig waren, der eine eben primär in den USA, der andere primär in Europa, weil Durkheim damit am Beginn einer Entwicklung steht, die tatsächlich als eigenständiger Akzent in der Geschichte der europäischen Anthropologie bis heute wirksam ist. Dieser eigenständige Akzent in der Geschichte der europäischen Anthropologie gegenüber jetzt der nordamerikanischen stellt sich ganz kurz und überzeichnet so dar, dass in der weiteren Folge der nordamerikanischen Entwicklung bis heute immer dieses heftige Hin- und Herpendeln, zum Teil, wenn man jetzt eurochauvinistisch wäre, was ich mit meinem Vater ist Amerikaner und ich habe auch einen amerikanischen Pass. Wäre man aber euro-chauvinistisch, dann würde man sagen, dieses aufgeregte, ständige Hin- und Herpendeln zwischen den riesigen Universalien einerseits und den kleinen Partikularismen, das charakterisiert lange Epochen der weiteren Entwicklung der US-amerikanischen Anthropologie und auch Teilen der kanadischen und verwandter Anthropologien. Also ein Pendeln zwischen dem Universalismus und dem Partikularismus ist da wie ein roter Faden in großen Epochen der Geschichte der westamerikanischen und nordamerikanischen Anthropologie feststellbar. Entweder von ganz, ganz kleinen Fällen zu riesigen Verallgemeinerungen springen oder von riesigen Verallgemeinerungen ausgehend das Problem anhand eines einzelnen Beispiels suchend, wäre die karikierende, zugegebenermaßen überzeichnete Charakterisierung eines Teils der weiteren Theoriengeschichte und Methodengeschichte in der nordamerikanischen Anthropologie. Während sich von der europäischen Entwicklung her die Sache in andere Akzente hinein verschiebt, dank Durkheim, wie ich meine, und ich sage jetzt schon als einen der Großen unseres Faches. Dank Durkheim ist es so, dass in der europäischen Anthropologie nie der Blick nur auf den besonderen Einzelfall alleine gelegt wird, sondern immer danach geschaut wird, was hat dieser besondere Einzelfall denn gemeinsam mit nahe in Zeit und Raum benachbarten anderen Fällen oder auch weit entfernten Fällen. Also dieses Suchen nach Gemeinsamkeiten, nicht mit allen anderen, aber mit vielen anderen oder manchen anderen wenigstens, ist dem europäischen Ansatz in Anthropologie immer von vornherein inhärent, wohnt ihm inne. Und daher könnte man, was diejenigen unter Ihnen, die das interessiert, vielleicht auch Ihnen erklärt, warum mich das in der letzten Zeit so beschäftigt hat, dann könnte man sagen, dass in der europäischen Anthropologie der Vergleich von Anfang an eine viel, viel wichtigere Rolle spielt. Das war jetzt also nicht nur eine Fußnote, weil ich heuer eben mit Richard Fox zusammen ein Buch Anthropology by Comparison herausgebracht habe, der genau diese Frage versucht zu verfolgen, wie kann man heute vergleichend arbeiten in der Anthropologie, und das geht letztlich auf diese europäische Tradition stärker zurück. Vergleichend, struktural, funktional, also diese europäische Entwicklung, und das heißt, dass in der europäischen, primär also nordwesteuropäischen Entwicklung, Großbritannien, Frankreich und frankophoner Raum und, wie wir sehen werden, in einem sehr hohen Maße auch Holland und Skandinavien, dass also in der europäischen, in Klammern nordwesteuropäischen Entwicklung, neben diesem Vergleichenden noch ein zweites viel wichtiger wird, als es jemals in den USA und in Nordamerika für die Anthropologie war. In Europa sind die wichtigsten Nachbardisziplinen für die Social Anthropology zunächst einmal die Soziologie und dann allmählich auch die Geschichte. Das heißt, die europäische Social Anthropology, wie sie in Frankreich, in Skandinavien, in Holland, in Großbritannien gelehrt und unterrichtet wird seit den 20er Jahren, hat eine starke sozialwissenschaftliche Ausrichtung mit Gegenwartsbezug einerseits und etwas schwächer ausgeprägt als im deutschsprachigen Raum, aber auch sonst wo einen zweiten Bezug zur Geschichte. Finde ich ziemlich wichtig, auch wenn man, wie das letzte Mal angesprochen, sich für Jobs üben oder drüben bildet, dass man das sieht. Für uns ist es viel selbstverständlicher, auch in den Hörsaaldebatten, auch in der Lektüre, auch in Ihren Arbeitsgruppen nehme ich doch stark an, soweit ich das mitverfolge, dass man sich als Ethnologin, Ethnologin zunächst einmal deutlich auf soziologisches bezieht oder auf historisches bezieht, wenn man ethnologische Fragestellungen diskutiert, darüber nachdenkt, sich den Kopf zerbricht, wie ist das eigentlich zu interpretieren. Während das, was uns so selbstverständlich vorkommt, unter nordamerikanischen Kollegen seltsam und befremdlich wird. Wieso diskutieren wir nicht Linguistik und Physical Anthropology und den Teil von Geschichte, der Riesenzeitspannen abdeckt, nämlich archäologisches. Ja, da gibt es also andere Schwerpunkte auch in der Interdisziplinarität. Die Helden der amerikanischen Anthropologie heißen eben Boas und seine Schülerinnen und Schüler. Die Helden der europäischen Anthropologie heißen Durkheim und seine Nachfolger und Nachfolgerinnen. Und daneben kommt in der europäischen Anthropologie sehr, sehr schnell in der Soziologie Max Weber und Karl Marx dazu, zwei Autoren, die in der nordamerikanischen Anthropologie kaum, wenn überhaupt, in die Diskussion hineinspielen.
Haben Sie dazu Fragen? Mir ist schon klar, dass einiges davon, Gott sei Dank, auch in anderen Vorlesungen bereits angesprochen wird und wurde, zum Teil auch mit denselben Akzenten. Aber da geht es wirklich um grundlegende Aspekte unseres Faches, seiner Aufgabenstellungen und seiner interdisziplinären Bezüge. Deswegen finde ich, dass tatsächlich Elemente des Kleinen und des Großen einmal eins in unserem Fach, von dem man sich auch lieber zwei- und dreimal überzeugen lassen sollte, aber dann sollte es sitzen. Einiges zu Emil Durkheim hatten wir bereits angesprochen. Wir hatten seine Werke erwähnt. Wir hatten dargelegt, dass er eben nicht nur einer der Großen unseres Faches ist, sondern zugleich der Begründer der französischen Soziologie selbst war. seine erste wichtige Professur in Bordeaux war auch eine in Soziologie. Seine erste wichtige Arbeit, Entschuldigung, und seine zweite waren soziologische Arbeiten. Aber genau über diese Auseinandersetzungen mit den eigenen europäischen, westeuropäischen Gegebenheiten, den französischen Gegebenheiten, wurde er mehr und mehr dazu veranlasst, diese als zwar vielen europäischen Gesellschaften gemeinsame Besonderheiten zu verstehen, sie aber zugleich zu kontrastieren gegenüber jenen anderswo. Über die Frage der Arbeitsteilung, etwa die viele europäische Gesellschaften miteinander teilen, stieß Dürkheim vor zu der Frage, naja, wie schaut es aber in Gesellschaften aus, wo die Arbeitsteilung nicht so intensiv ausgeprägt ist. Über den Selbstmord und seine Untersuchung als Phänomen in Europa stieß Dürkheim zur Frage vor, wie sieht es aus mit Gesellschaften, wo der Selbstmord nicht tendenziell verpönt ist, sondern als ehrenhafte und prestigeträchtige Sache respektiert und akzeptiert ist. Sodass sein Werk, das eben interdisziplinär pendelt, wenn man so will, zwischen Soziologie und den beginnenden Phasen der Anthropologie, zugleich auch ein Pendeln repräsentiert zwischen der Untersuchung unserer eigenen Gesellschaften und anderen Gesellschaften außerhalb Europas. Hier kommt ein Punkt zum Tragen, den ich in Bezug auf die französische Anthropologie doch besonders hervorheben möchte, die Frankophone, nämlich, dass die Involvierung der französischen Anthropologen mit dem Kolonialismus eine noch geringere war, als sie im britischen Fall gegeben war. Am allerstärksten involviert in koloniale Unterfangen, praktisch und administrativ, waren oftmals die deutschen Ethnologen. Ethnologinnen gab es in Deutschland damals kaum. Das hängt sicher damit zusammen, dass Deutschland ein Nachzügler im Konkurrenzkampf der Kolonialmächte war und relativ spät, eben erst nach der Reichsgründung 1871 und der Berliner Afrika-Konferenz von 1886 überhaupt koloniale Gebiete unter seine Kontrolle bekam und zugesprochen bekam, dass da die Vertreter des Faches Ethnologie vom imperialen Deutschland recht rasch an die Kandare genommen wurden, um hilfreich zu sein bei dieser eiligen und zu spät gekommenen Errichtung eines Kolonialrechts. In Frankreich und Großbritannien war dieser Druck aufgrund des längeren zeitlichen Vorlaufs nicht so stark gegeben. Da hatte sich der Kolonialapparat der britischen Krone oder der französischen Republik in großen Teilen Afrikas und Asiens, wie auch in manchen Teilen Mittel- und Südamerikas, lange, lange etablieren können, bevor es überhaupt zu einer akademischen Ethnologie gekommen war. In Deutschland fällt die Reichsgründung zeitlich auch zusammen mit der Etablierung einer formellen Völkerkunde. Hier ist also die Instrumentalisierung der akademischen und professionellen Völkerkunde durch den Kolonialapparat viel unmittelbarer gegeben. In Großbritannien indirekt, weil dann, als es eine akademische Ethnologie oder Social Anthropology in Großbritannien gab, dann wurde, wie wir sehen werden, immer wieder von der einen oder von der anderen Seite versucht, angewandte Völkerkunde für die kolonialen Interessen Großbritanniens in Auftrag zu geben oder zu verkaufen und sich damit anzubiedern. Aber nicht als Hauptstrang, aber sehr wohl. In Frankreich war diese indirekte Verstrickung, wie sie in England gegeben war, noch viel weniger ausgeprägt. Einerseits aus demselben Grund, dass die akademische Ethnologie sehr viel später etabliert wurde, als das Kolonialreich sich etabliert hatte und das französische Kolonialreich längst mehr oder minder gut funktionierte und in Gang gesetzt war, als dann sehr spät im 19. Jahrhundert eine akademische Ethnologie zu florieren begann. Aber natürlich partizipierte die beginnende Ethnologie in Frankreich von dem Wissen und den Kommunikationsstrukturen, von den Objekten in den Museen, die durch die Existenz des Kolonialismus eben nach Paris und in andere Teile Frankreichs hereinfluteten. Gar keine Frage. Dennoch haben die Begründer der französischen Ethnologie, wie Émile Durkheim und sein Neffe und wichtigster Schüler Marcel Mauss, in einem Maß, das jedenfalls noch viel mehr vom Kolonialapparat distanziert war, als es in Großbritannien schon der Fall war, sich ferngehalten von den Verbrechen des Kolonialismus und der Unterdrückung und Ausbeutung in den französischen Kolonien und waren in vielerlei Hinsicht auch frühe Kritiker des französischen Kolonialsystems. Das sollte man schon sehr deutlich sagen, weil ich immer wieder gerade bei historisch weniger gut informierten amerikanischen Kollegen diese Pauschalbeschimpfung höre, die Ethnologie war eine Kolonialwissenschaft. Das meine ich, stimmt im Großen und Ganzen nicht. Wenn man die Hauptströmungen der für unser Fach bis heute maßgeblichen Teile der Ethnologie und der Anthropologie sich ansieht, so ist sie entstanden aus dem widersprüchlichen Kampf zwischen Aufklärung einerseits und Kolonialinteressen andererseits. Und sie hat sich fortgesetzt unter Bedingungen, wo die Ethnologie eigentlich von den hauptsächlichen Machtträgern des Kolonialapparates eher misstrauisch beachtet wurde als eine Kraft, die unangenehme und kritische Fragen stellt und sich allzu neugierig da hereindrängt und nur Teilelemente der britischen und noch geringere Elemente der frankophonen Ethnologie haben dem Kolonialapparat direkt zugearbeitet oder als Auftraggeber für ihn fungiert. Es stimmt aber, dass sie davon profitiert haben. Das ist aber nicht dasselbe, wie sich instrumentalisieren lassen. Für die deutsche, zu spät kommende Kolonialmacht, habe ich schon erwähnt, dass die Dinge diesbezüglich anders ausschauen. Und Ethnologen und Anthropologen in vielen Teilen des deutschen Kolonialreiches in Afrika und in Ozeanien ganz massiv und oft an führender Stelle beratend und ausführend tätig waren. Gehen wir nach dieser auch moralisch nicht unwesentlichen Frage. Jede Wissenschaftsdisziplin hat in der einen oder anderen historischen Situation missbrauchen lassen für mehr oder minder verbrecherische Aktivitäten. Diese Fragen müssen sich auch Ethnologinnen und Ethnologen gefallen lassen, gar keine Frage. Gehen wir also nach dieser, wie ich meine, differenzierten Antwort auf diese wichtige moralische Frage einen Schritt näher wieder an Emil Durkheim heran und halten wir zunächst den einen wichtigen Grundgedanken seines Werkes fest, den ich Ihnen hier auch nahebringen möchte, jenen von der sozialen Arbeitsteilung. Hier weist Durkheim, der ein nicht marxistischer Sozialist in seinem privaten politischen Verhalten war, nach, dass die moderne Industriegesellschaft in einem ungeheuren Ausmaß darauf aufbaut, dass sie die Arbeitsteilung etwa zwischen Industrie und Landwirtschaft, etwa zwischen Industrie, Landwirtschaft und Dienstgewerbe, Dienstleistungsgewerbe, etwa innerhalb der Industrie zwischen Schwer- und Leichtindustrie, etwa innerhalb der Leichtindustrie zwischen Finalindustrie und. Dass die moderne Industriegesellschaft also in einem ungeheuren Ausmaß auf der Entwicklung und Vorantreibung der Arbeitsteilung aufbaut. Das Phänomen, das ihn hier in besonderer Maße interessiert, ist folgendes. Niemand von uns, der in dieser modernen Industriegesellschaft lebt und unter diesen Bedingungen einer komplexen, dynamischen Arbeitsteilung lebt, könnte so existieren, wie er oder sie existiert, ohne diese Vernetzung mit anderen Teilen der Gesellschaft, in der eben die Arbeitsteilung wirksam ist. In der Hinsicht, in der meine Jacke, die ich trage, eben irgendwo produziert wurde, das Essen, das ich zum Frühstück zu mir genommen habe, die Kreide, mit der ich an die Tafel schreibe, von anderen Stammen, die ich nicht einmal kenne, und über einen Markt vermittelt worden sind, der mir diese Produkte zugänglich macht. In dem Sinn bin ich heute in einem ungleich höheren Maß als jemals in nicht-industriellen Gesellschaften von anderen abhängig. Ohne diese komplexe Arbeitsteilung, in die ich hineingestellt bin, auf die ich mich einlasse, könnte ich überhaupt nicht ich sein. Was Durkheim so fasziniert als ein wichtiger Gedanke an dieses Buch, auf den ich mich hier beschränken will, ist nun, dass dieser zutiefsten Einbindung der Menschen der modernen Industriegesellschaft in eine komplexe Arbeitsteilung, die eine massive Abhängigkeit von diesen gegebenen industriellen arbeitsteiligen Bedingungen bedeutet, auf der Ebene der Ideen und Vorstellungen mit einem geradezu grotesken Gegenteil geantwortet wird. Nämlich dem geradezu grotesken Gegenteil des Individualismus. Der Idee, ich bin ich und ich lasse mir von niemandem was sagen, ich bin mein eigener Herr oder meine eigene Frau und so weiter und so fort. In meiner Ansicht nach meisterhafter Schärfe zeigt Durkheim nach, dass diese Idee natürlich eine vollkommene Absurdität ist, in einer Gesellschaft, wo jeder massiv abhängig ist von dem, was sich in entferntesten Winkeln anderswo tut und ohne diese entferntesten Winkel anderswo gar nicht sein könnte. Und er betont eben auch, dass je massiver diese Arbeitsteilung sich entfaltet, umso radikaler gestaltet sich auch diese verkehrte Welt des Individualismus, die so tut, als wäre jede Frau und jeder Mann Herr oder Herrin ihrer selbst oder seiner selbst. Während es sich ja geradezu im Gegenteil nicht so verhält. Das hilft uns auch heute noch, ein kritisches Licht etwa auf die nordamerikanische Situation zu werfen, wo ausgeprägteste industrielle Arbeitsteilung sich mit besonders radikalen Formen des Individualismus verbindet. Das hilft uns auch heute noch, uns ein bisschen kritisch zu fragen, was soll das eigentlich, wenn jemand allzu sehr seine egozentrische Besonderheit betont und darlegt, wie glanzvoll und einzigartig er oder sie selbst sei und wie wenig sie oder er sich von wem anderen irgendwas sagen lässt, weil es eben Ideologie ist, das heißt ein Bewusstsein, das nicht den realen Verhältnissen entspricht, in diese übersteigerte Form des Individualismus uns entgegentritt.
Einer der Schüler von Louis Dumont, von Emil Durkheim, den ich Ihnen hier schon vorwegnehmend hingeschrieben habe, quasi aus der Enkelgeneration von Durkheim, war Louis Dumont. Und Louis Dumont ist das Verdienst so zu schreiben, die Ideologie des Individualismus als die klassische kulturelle Besonderheit, als das geradezu Exotische der westlichen und nordamerikanischen Gesellschaften zu identifizieren und, wenn Sie so wollen, zu enttarnen. Wenn ich kürzlich einmal gesagt habe, keine andere Gesellschaft der Welt ist der Meinung, dass sie vom Affen abstammt, so lässt sich das Salins-Zitat, das für den Besten in Anführungszeichen gilt, um diese Aussage von Louis Dumont im Gefolge von Emil Durkheim ergänzen. In keinen anderen Gesellschaften als den westlichen ist man der Meinung, dass Ego sein eigener Herr, das Ego seine eigene Herrin sei. Auf diese Idee kommt man nur im Westen. Von da weg führt ein zweiter wichtiger Gedanke im Werk von Emil Durkheim zu jenem Werk, das er dann 1912 ausführlich publiziert hat, den elementaren Formen des religiösen Lebens, Les formes élémentaires de la vie religieuse. In diesen elementaren Formen des religiösen Lebens greift Durkheim also noch einmal Ideen auf, die er bereits in der sozialen Dialog der Arbeit angerissen hat. Hier aber in Form des Kontrastes zwischen Industriegesellschaften, wenn Sie so wollen, hochindustrialisierten westlichen Gesellschaften einerseits und den noch nicht zu seiner Zeit damals industrialisierten Gesellschaften etwa Afrikas oder Asiens. Das dürfen wir nicht vergessen, dass er von globalen Voraussetzungen ausgeht, die heute so nicht mehr gegeben sind. Und dieser Kontrast, wir sind industrialisiert, sie sind nicht industrialisiert, schon damals problematisch gewesen sein mag, weil es bereits damals eine global vernetzte, nämlich kolonial vernetzte Welt gab, aber der war noch eher empirisch vertretbar unter Einschränkungen, als er es heute wäre. Der Punkt, auf den Durkheim... Ja, bitte. Jetzt die zuletzt angesprochene, die elementaren Formen des religiösen Lebens. Der Punkt, auf den Durkheim also mit dieser unproblematischen Gegenüberstellung Industriegesellschaften versus noch nicht industrialisierte Gesellschaften hinaus will, ist folgender. In den Industriegesellschaften ist die Arbeitsteilung so hochentwickelt und so unübersehbar, dass es entgegen dem Selbstbild des Individualismus auf der praktischen Ebene immer wieder Ansätze zu selbstverständlicher Kooperation geben muss, weil der eine mit dem anderen im Austausch steht und weil der eine mit dem anderen kommunizieren muss, um diese Arbeitsteilung überhaupt funktionstüchtig zu machen. Daher ist die Notwendigkeit von Kooperation und Arbeitsteilung in den Industriegesellschaften von ihm in diesem Spätwerk von 1912 als organische Solidarität angesprochen worden. Auf der praktischen Ebene des Verhaltens gäbe es also in den Industriegesellschaften die Notwendigkeit zu organischer Solidarität. Aufgrund der hohen Industrialisierung und Mechanisierung der Produktion und des gesellschaftlichen Lebens.
der Zusammenhalt der Gesellschaft sei, also zumindest auf der Praxisebene dadurch gewährleistet. In wenig oder nicht industrialisierten Gesellschaften hingegen gäbe es diesen praktischen Zusammenhalt nicht oder kaum. Was sei also daher in den wenig oder nicht industrialisierten Gesellschaften eingerichtet, um diesen Zusammenhalt sicherzustellen, wenn er schon nicht aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft heraus sich sowieso ergibt, organisch ergibt? Die Religion. Die Religion sei in den wenig und nicht industrialisierten Gesellschaften jene Kraft, die die Gesellschaft zusammenhält, auf eine Art und Weise, die sich nicht von selbst ergibt, sondern nur über die Fähigkeit von gemeinsamen Glaubensvorstellungen und Ritualen Menschen an sich zu binden, dass sie also die Integrationskraft in nicht-industriellen Gesellschaften und deswegen in Opposition zur selbstverständlichen Solidarität in den Industriegesellschaften bezeichnet Dürkheim diese Form von Solidarität, die sich über gemeinsame Glaubensvorstellungen her ableitet, als mechanische Solidarität. Die Begriffswahl ist hier gerade für den deutschsprachigen Kontext nicht immer ganz einleuchtend. Ja, aber was Dürkheim meinte, habe ich versucht jetzt in den Vordergrund zu rücken. Was er meinte, scheint auch aus heutiger Sicht nicht unplausibel. Man muss es nicht teilen, aber worauf er hinaus wollte, denke ich, ist relativ plausibel. In Industriegesellschaften wird daher für einen Agnostiker wie Dürkheim, Agnostiker sind Menschen, die sagen, ob Gott existiert oder nicht, kann ich nicht beweisen und daher stehe ich dieser Frage neutral gegenüber. Für einen Agnostiker wie Dürkheim also ist demgemäß verständlich gemacht, warum in Industriegesellschaften die Religion bis zu einem gewissen Grad überflüssig wird, weil der Zusammenhalt der Menschen auf andere Weise gewährleistet ist. Und für einen Agnostiker wie Dürkheim ist damit geklärt, warum in weniger oder kaum industrialisierten Gesellschaften die Kraft des Religiösen viel ungebrochener fortwirken kann. Auch wenn man aus heutiger Sicht der Meinung ist, dass die Dinge viel, viel komplizierter sind, als sie Dürkheim so mal angegangen ist, so sollte man doch anerkennen, dass diese größere Kompliziertheit nur deswegen erkannt werden kann, weil Dürkheim das mal so vorgedacht hat. Dürkheim hat also nicht wie Nietzsche gesagt, Gott ist tot, worauf dann jemand an der Säule der Karlskirche drunter geschrieben hat, Nietzsche auch Gott, sondern Dürkheim hat sich Gedanken gemacht, warum kann Religion einerseits fortexistieren und andererseits verschwindet sie so schnell unter industriellen Bedingungen. Das ist ein Ansatz, auf den aufbauend man weiterarbeiten kann. Deswegen finde ich ihn nach wie vor für wesentlich. Zweite wichtige Gedanke von Dürkheim, von dem ich meine, dass er auch aus heutiger Sicht zumindest als kritischer Diskussionsbeitrag Bestand hat.